Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, heute wird uns als Predigtext ein Abschnitt aus dem Jesaja-Buch, aus dem Alten Testament vorgelegt. Jesaja 58, die Verse 1 bis 9a. Ich möchte uns den Abschnitt zunächst einmal vorlesen. Rufe getrost, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. So wird Jesaja befohlen von Gott. Sie suchen mich täglich und begehren, meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib, und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Ja, Jesus, nun lass uns Acht haben auf dein Wort. Lass uns berührt werden in unserem Innersten, in unserem Herzen von dem, was du uns zeigen willst, was du uns schenken willst. Mach du uns bereit anzunehmen, aufzunehmen, was du in unser Leben hineinlegen willst. Sei du uns mit deinem Heiligen Geist jetzt nahe, dass wir dein Wort verstehen und dass ich dein Wort so weitergeben kann, wie es dir gefällt. Amen. Als Thema über diese Predigt habe ich folgenden Satz gesetzt. In der Nähe Gottes leben, darauf will ich nicht verzichten. In der Nähe Gottes leben, darauf will ich nicht verzichten. Und ich habe das in 5 Abschnitte unterteilt. Erstens. Die Nähe Gottes suchen durch Leibesübungen, ist das möglich? Zweitens, die Sehnsucht nach Gottes Nähe muss tiefer gehen als nur bis zum Magen. Drittens, die Liebe täuscht nicht, sondern die Liebe tauscht. Viertens, lass los, gib frei. Und fünftens, wir erfahren die Nähe Gottes nur, indem wir uns selbst loslassen und das teilen, was wir durch Christus empfangen haben. Liebe Gemeinde, dieser Sonntag Estumi, der letzte Sonntag in der Faschingszeit oder vor der Passionszeit, das ist der Sonntag, an dem auch total säkularisierte Menschen wissen, in 3 Tagen ist der Faschingstrubel zunächst mal vorbei, dann ist Fasten statt Festen angesagt. Dieser Sonntag fällt in die Zeit, in der alle Frauenzeitschriften scheinbar auf höheren Befehl dasselbe Thema haben. Und zwar Frühlingsdiät. Funde loswerden, schlank und fit werden, das ist das Motto. Fasten für die Schönheit, Fasten für die Gesundheit, Fasten für mich selber. Dieser Sonntag ist der Sonntag, an dem in vielen kirchlichen Kreisen wieder die Aktion 7 Wochen ohne oder Ähnliches gestartet wird. Und das Thema Fasten auch im protestantischen Bereich alle Jahre wieder thematisiert wird. Der Grundgedanke dabei ist, jeder soll während dieser 7-wöchigen Passionszeit wenigstens auf einen Genuss verzichten, der ihm sonst sehr viel bedeutet. Enthaltsamkeit üben, vielleicht auf Kaffee oder Zigaretten oder Gummibärchen oder irgendwas, um sich innerlich wieder auf das Wesentliche, das menschliches Leben ausmacht, zu besinnen. Frei werden für Gott, frei werden für den Nächsten und dazu noch etwas für die eigene Gesundheit tun. Klingt alles sehr lobenswert. Jetzt kommen wir zum Ersten. Die Nähe Gottes suchen durch Leibesübungen. Ist das möglich? Geht das? In früheren Zeiten war das Fasten eine vertraute geistliche Übung und keine schlechte. Aber es gibt nichts Gutes, was Menschen nicht auch in ihr Gegenteil verdrehen und missbrauchen könnten. Der Prophet Jesaja geht mit den Menschen im Volk Israel hier in unserem Predigtext ziemlich hart ins Gericht. Ist das wirklich gerechtfertigt? Auf den ersten Blick erhalten wir vom Zustand der Gemeinde im Grunde genommen einen völlig anderen Eindruck, als ihn die harten Worte des Propheten vermitteln. Ist Israel nicht vielmehr eine Mustergemeinde, in der ein vorbildliches gottesdienstliches Leben gepflegt wird? Sie suchen mich täglich. Sie begehren meine Wege zu wissen. Wo ist das in unserer Gemeinde der Normalzustand? Täglich Gottesdienst, täglich nach den Wegen Gottes suchen. Sonntags ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Hauskreis, an einem dieser Abende jedenfalls, vielleicht nur noch mal ein anderes geistliches Angebot, aber täglich Gottesdienst, täglich die Wege Gottes wissen wollen als Gemeinde. Gebet, hören auf Gottes Wort, Gottesdienst, das täglich. Also nicht nur, wenn die Not besonders drückt und wenn sich die Gelegenheit an Festtagen oder zu besonderen Anlässen ergibt. Sie suchen auch nicht nur, wenn es die Zeit bei allen Verpflichtungen und Aufgaben erlaubt, sondern täglich, sie nehmen sich die Zeit. Sie begehren, meine Wege zu wissen. Sie fragen also eifrig nach Gottes Weg. Gott, was willst du, wo wir hingehen sollen als Gemeinde? Sie wollen nicht nur so in den Tag hineinleben, unbedacht und unreflektiert, sondern sie wollen sich von Gott weisen lassen und wollen das Ziel des Weges Gottes mit ihnen wissen. Ihnen kommt es darauf an, zu wissen, was Gott vorhat. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen also nicht nach menschlichen Rechtsempfinden handeln, das sich an Mehrheiten orientiert und eigenes Recht setzt, mit Notlügen oder Kavaliersdelikten hantiert, das heute in Paragraphen fasst, was gestern noch illegal war. Sie begehren, dass Gott sich nahe, dass Gott nahe ist. Sie wollen keinen fernen Gott. Sie wollen Gott nicht einen guten Mann sein lassen, der da ist, wenn man ihn braucht, der hilft, wenn die Not groß ist, der uns aber in Ruhe lässt nach Möglichkeit, wenn wir unseren selbstsüchtigen, egoistischen und menschenverachtenden Geschäften nachgehen und das Ganze auch noch mit unvermeidlichen Sachzwängen zu entschuldigen versuchen. Nein, jene Gemeinde in Israel war in all diesen Dingen scheinbar wirklich vorbildlich. Eine tolle Gemeinde, eine super Gemeinde. Und sie fasten. Nicht nur so 7 Wochen ohne, nicht nur so ein paar Gummibärchen lassen oder ein paar Zigarettenstängel. Nee, die haben richtig gefastet. Und zwar immer gefastet. Sie verzichten an ganz bestimmten Tagen, das ganze Jahr über, aufs Essen oder doch wenigstens auf die guten Dinge des Lebens. Das ist ihnen nicht leicht gefallen. Und das hat man ihnen angesehen und abgespürt. Es hat ihnen wirklich Mühe gemacht, das zu tun. Wenn die gefastet haben, dann waren die überhaupt nicht gut drauf. Und das bekamen die Menschen in ihrer Umgebung dann auch zu spüren. Und genau hier hakt nun der Prophet Jesaja bei ihnen ein und sagt ihnen im Auftrag Gottes, dass da etwas gewaltig schiefläuft mit ihren Leibesübungen und dass sie auf diese Weise Gott in keiner Weise näher kommen können. Auf diese Weise erreichen sie ihr gutes Ziel nicht und erfahren nichts von der heilsamen Gegenwart Gottes. Aber lasst uns trotzdem festhalten, dass jene Leute aus dem Volk Israel damals auf der Suche nach etwas ganz Wichtigem und Richtigem gewesen sind. Die sind uns sogar ein deftiges Stück voraus, wo wir von Gott manchmal nicht mehr viel erwarten in den ganz alltäglichen Dingen unseres Lebens, bei denen wir meinen, das können wir doch aus dem FF, das können wir doch mit links erledigen, da brauchen wir doch Gott gar nicht zu fragen. Ihre Erwartung, Gottes Nähe spüren zu wollen, war völlig in Ordnung. Ihre Hoffnung, dass ihre Stimme in der Höhe gehört werden soll, war völlig berechtigt. Ihr Problem lag allein in den Mitteln, die sie dazu eingesetzt haben. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Die Sehnsucht nach der Nähe Gottes muss tiefer gehen als nur bis zum Magen. Die Sehnsucht nach der Nähe Gottes muss tiefer gehen als nur bis zum Magen. Ihr Fasten ist etwas Äußerliches gewesen. Es war sicher ganz toll gedacht, aber es ging eben nur bis zum Magen. Es ging nicht tiefer als bis zum Magen. Ihr Herz ist ganz unberührt geblieben davon. Das hat man abgeriegelt. Oder hat es nur so ein Stück weit mal aufgelassen, wenn man wollte, mal den Vorhang beiseite geschoben. Das Herz blieb verschlossen. Und auf Gott macht es gar keinen Eindruck. Ihn können Sie nicht täuschen mit dieser Fassade des Verzichtes. Er lässt sich nicht mit Äußerlichkeiten abspeisen. Er sieht dahinter. Und Gott interessiert im Grunde überhaupt nur, was ganz tief da drin passiert. Ihn interessiert gar nicht, was da außen sich abspielt. Es ist eigentlich schrecklich. Gar nichts von all dem, was die da damals aufgefahren haben, sage ich mal, hat ihn letztendlich interessiert. Weil das Wesentliche, was Gott interessiert, nämlich das Herz, verschlossen war. Und hinter der frommen Fassade sieht es halt ganz anders aus als da draußen. Siehe an dem Tag, da ihr fastet, da geht ihr euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Ihr hadert und zankt und schlagt mit gottloser Faust rein. Die Fassade kann täuschen. Und wie die täuschen kann. Aber gewiss nicht nur zu Jesajas Zeiten. Ich glaube, wir müssen uns ganz direkt fragen lassen, ob wir nicht auch solche Fassadenkünstler sind. Ist unser Glaube, ist die Art, wie wir glauben, mehr Schau für die Leute oder unser innerstes Bedürfnis oder vielleicht auch nur Schau für uns selber, mit der wir uns selber beruhigen? Oder ist es ganz tief drin im Herzen das Bedürfnis, ich möchte diese Verbindung zu Gott haben? Ich möchte Gott gelten lassen in meinem Leben. Er soll mit seiner Kraft, mit seinem Willen, mit seinem Wort durch mich wirken können. Ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen. Ich möchte bereit sein, ein Werkzeug Gottes in dieser Welt zu sein. Ich möchte bereit sein, mich herzugeben für das, was Jesus mit mir vorhat. Entsprechen sich bei uns Fassade und Gebäude unseres Glaubenslebens? Die Fassade kann täuschen, eine christliche Fassade kann Menschen auch enttäuschen. Mensch, die reden immer so fromm daher. Und was ist dahinter? Wenn sie daran klopfen und merken, es ist innen alles ganz hohl. Es ist ja gar nichts dahinter. Aber die wirklichen Opfer dieser Täuschungsmanöver, die sind gar nicht mal die anderen. Die wirklichen Opfer sind eigentlich wir selber. Dann nämlich, wenn wir denken, wir können damit Gott beeindrucken, so nach dem Motto, naja, da wir offensichtlich so viel für ihn tun, könnte er doch jetzt auch mal was für uns tun. Wir machen doch hier so schöne Gottesdienste, machen alles so schön in unserer Gemeinde, arbeiten mit und machen dies und das und jenes. Also müsste Gott doch auch jetzt mal ordentlich was für uns tun. Oder mit den Worten unseres Predigtextes, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es gar nicht wissen? Täuschen wir uns nicht. Gott lässt sich nicht täuschen durch eine fromme Fassade und zwingen und bestechen lässt er sich dadurch schon gar nicht. Wir werden leer ausgehen und mit leeren Händen dastehen. Da hat eine Gemeinde ihre Kirche renoviert. Es ging vor allem um den Anstrich der Decke und der Wände und um die vielen Risse. Sie hätten sich viel Arbeit und Dreck sparen können, wenn sie einfach nur hätten drüber streichen lassen. Einfach ein bisschen Farbe drauf und fertig. Aber viel Wert hätte das nicht gehabt. Es hätte nicht besonders lang gehalten. Nein, es war notwendig, gründlich an der Fassade zu kratzen. Ja, sie ganz abzukratzen, ganz abzunehmen. Die alten Farbschichten ganz zu entfernen, auch wenn das mühsam war. Und die Risse wirklich zuzumachen, die da in der Fassade waren. Da sind wir schon beim dritten. Die Liebe täuscht nicht, sondern die Liebe tauscht. Gemeint ist damit ein Mensch, der sich von Gott reich beschenkt weiß, der sich bewusst ist, dass er Gottes Liebe und Barmherzigkeit überreich erfahren hat, der wird auch Liebe und Barmherzigkeit weitergeben. Dieser Gott, der in Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, dem war es nicht zu schade, sein Leben herzuschenken. Zu sagen, für dich und für mich soll mein Sohn sterben. Am Kreuz soll er leiden. Sieh, wir gehen hinauf nach Jerusalem, wir haben es eben gehört in der Lesung. Da ist Jesus ganz bewusst gegangen. Er hat die vor Augen gehabt, die da innerlich zerrissen sind, bei denen das Herz leer ist, bei denen keine Liebe da ist, bei denen keine Heimat da ist, keine Wurzel da ist, die entwurzelt sind, die verloren gehen. Als ich jetzt in Jerusalem war, habe ich an der Stelle gestanden, an der Jesus stand, als er über Jerusalem schaute und über die Stadt weinte. Und er weinte nicht einfach nur so, weil er dachte, Mensch, diese Leute da unten, schade, dass die alle irgendwelche Sachen im Kopf haben, die nicht mit Gott in Übereinstimmung stehen, sondern weil er diese Menschen sah. Dieser Jesus hat in diese Herzen hineingesehen. Er hat die Not gesehen, das Elend gesehen. Mensch, da ist nichts, da ist keine Wurzel, da ist kein Halt, da ist kein Getragensein von der Liebe Gottes. Und dieses Elend hat ihn zum Weinen gebracht. Und nicht nur zum Weinen, sondern dazu, dass er diesen Weg erst recht bewusst gegangen ist, zu diesem Kreuz. Und hat dort den Tod auf sich genommen, ist dort verblutet für uns. Nein, es war notwendig. Es war wichtig, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Der Mensch, der sich von Gott reich beschenkt weiß, der sich bewusst ist, dass er Gottes Liebe und Barmherzigkeit überreich erfahren hat, der wird auch Liebe und Barmherzigkeit weitergeben. Der ist nicht mehr ständig damit beschäftigt, sich vor Gott und den Menschen und vor sich selber zu rechtfertigen und Fassaden aufzubauen. Der wird vielmehr die großen Scheine der Liebe Gottes einwechseln. Die großen Scheine der Liebe Gottes, das ist seine Hingabe an uns. Das ist seine Hingabe am Kreuz für uns. Und diese Hingabe, die dürfen wir weitergeben. Eintauschen in die gängigen Münzen der Liebe und Güte zu den Menschen, die Gott uns zur Seite stellt. Die Liebe tauscht. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Jesus hat uns seine ganze Liebe gegeben. Nicht nur so ein bisschen was, nicht nur so in kleinen Rationen, sondern wir haben die Liebe Jesu als Ganzes, wenn wir sie denn reinlassen in unser Herz. Und dann dürfen wir auch weitergeben davon, aus vollen Händen. Wie aber nun soll dieser Tausch aussehen? Nach welchem Wechselkurs soll getauscht werden? Unser Predigtext gibt die Antwort. Das aber ist ein Fasten. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das meint, die Liebe tauscht, die Liebe teilt, teilt mit und teilt mit anderen, was sie selber empfangen hat. Es geht nicht nur darum, dass es da die Arche gibt, die an Bedürftige Essen austeilt. Es geht nicht darum, dass ich mal einem einen halben Euro in seinen Hut werfe. Sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, dass ich dieses Erbarmen, das Jesus mit mir hat, an den, der jetzt gerade mir gegenübersteht, weitergebe. Diese Herzlichkeit, diese Liebe, die Gott für mich hat, weitergebe einfach nur an den Menschen, ja, der mich braucht. Ganz konkret geht es da um zweierlei. Es geht um den Verzicht auf Macht über andere. Dass ich sage, das, was der andere braucht, das ist wichtiger als das, was ich selber brauche. Und es geht ums praktische Helfen, wenn ein anderer in Not ist, ja, von wegen mir auch nichts zu essen, kein Obdach oder keine Kleidung hat, kommt bei uns seltener vor als damals in Israel. Hier geht es um andere Dinge meistens. Hier geht es zum Beispiel in unserer Gemeinde darum, dass ich frage, was braucht denn der andere für einen Gottesdienst? Dass ich nicht mehr sage, ich will aber meinen Gottesdienst so und so und so, wie ich den haben will. Sondern was braucht denn der jetzt noch nicht in den Gottesdienst kommt? Der jetzt noch da draußen steht, der noch gar keine Ahnung hat, was er hier verpasst? Was braucht der denn, damit er zu Jesus findet? Was braucht der, damit er hier willkommen ist? Was braucht der, damit er hier eine Wurzel findet bei Jesus? Das nennt Gott ein Fasten, ein Verzichten, an dem er gefallen hat, das er haben will und das er reich segnet. Mensch, Lass los, gib frei. Das ist der vierte Abschnitt. Lass los, gib frei. Lass dich selber los. Lass das los, was dich bindet an dich selbst. Du magst sagen, ich bin doch kein Sklavenhalter. Ich bedrücke und unterjoche doch niemanden. Das ist doch archaisch, um was es da geht. Aber ich muss zurückfragen, wirklich nicht? Siehe, an dem Tag, der ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ich doch nicht. Mit der Faust, nie im Leben. Ja, aber wie war das mit dem unbeherrschten Schimpfen gestern? Oder meine Bequemlichkeit, die anderen zumutet, meinen Dreck wegzuputzen, meine Unordnung aufzuräumen, meine Unpünktlichkeit zu ertragen, mit der ich anderen oft die Zeit stehle? Da habe ich wirklich nichts Glanzvolles vorzuweisen. Ich spreche bewusst von mir übrigens. Und wie ist das in deinem Betrieb? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern und Kollegen um? Ich bin doch nicht der Chef. Ich mache halt das, was mir gesagt wird. Welche Druckmittel setzt du ein, um dir andere Menschen zur Erfüllung deiner Wünsche und Bedürfnisse gefügig zu machen? Oder setzt du ein auf Befehl von oben? Wie ist das mit dem Unrecht, das dir nachweislich zugefügt wurde? Wie ist das mit dem, der da vor 20 Jahren etwas in deinem Leben so stark beeinflusst hat, dass du da wirklich nicht drüber wegschauen kannst? Ja, Entschuldigung, ja, okay. Ja, ich will dir vergeben. Aber loslassen, wirklich vergessen, wirklich verzeihen? Nein. Willst du dein Leben lang im Groll gegen den Verursacher bleiben, gegen das, was er dir zugefügt hat, angetan hat? Du leidest daran so sehr, dass es andere sehen und merken. Andere merken das. Und andere tuscheln und sagen, ja, das war damals bei dem so und so. Wenn die beiden sich begegnen, dann passiert das und das. Aber willst du das einfach nicht loslassen? Ja klar, dein Recht, es steht auf deiner Seite. Es muss schließlich Recht bleiben. Auch wenn dein eisernes Festhalten an diesem Prinzip dein ganzes Leben im Rauschleier deiner Verletzungen festhält. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Damit kann ich mich selber von Gottes Nähe und seinem Wirken abschneiden, indem ich Recht behalte, was mir zusteht. Interessant, gell? Indem ich Recht behalte, was mir juristisch zusteht, kann ich mich von der Liebe Gottes und dem Wirken Jesu in meinem Leben abschneiden. Oder wie ist das mit der leerstehenden Wohnung in deinem Haus? Einfach mal so ein paar Beispiele. Mit der alleinerziehenden Mutter, mit ihren beiden heranwachsenden Kindern, die diese Wohnung wirklich dringend gebraucht hätten. Ja, du brauchst sie nicht vermieten, du brauchst das Geld ja nicht, klar. Oder die Erbschaft, von der dir nach gängiger Rechtslage mindestens 2/3 zugestanden hätten, wenn das Testament nicht mit Erfolg angefochten worden wäre. Du hast dir natürlich einen Anwalt genommen. Natürlich wirst du dir das nicht gefallen lassen, oder? Wie geht es deinem Geschäftspartner, der hoffentlich immer noch der Meinung ist, er habe mit seinem Kauf ein Schnäppchen gemacht, obwohl du weißt, dass die Ware minderwertig ist und der Preis im Grunde viel zu hoch. Aber Geschäft ist Geschäft, klar. Das steht doch nun wirklich auf einem ganz anderen Blatt als unser Predigtext. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Ich denke, jeder weitere Kommentar dazu erübrigt sich. Da bleibt nur an eines zu erinnern. Fasten ist Verzichten und Verzichten fällt nicht leicht. Jesus hat auf alles verzichtet. Er hat auf sein Leben verzichtet und dir zuliebe verzichtet er auch auf seinen Himmel, denn den schenkt er dir. Bei den Witzdiäten, die ein Abnehmen ohne Mühen versprechen, dann nimmt nur eins ab, nämlich dein Geldbeutel. Und vielleicht auch noch deine Gesundheit. Ich weiß, wovon ich spreche, aber nicht das Gewicht. Es geht auch nicht so zu, wie bei jenem unendlich fetten württembergischen König, dem sein Leibarzt dringend geraten hat, Majestät müssen abnehmen, Majestät müssen Diät halten. Und Majestät hielt Diät, aber Majestät nahm trotzdem weiter zu, bis sich herausstellte, dass er die Diät als Zusatz zu seinem üblichen Essen verspeist hatte. So kann man auch Diät halten. Toll. Und damit kommen wir zum fünften. Wir erfahren die Nähe Gottes nur, indem wir uns selbst loslassen und das teilen, was wir durch Christus empfangen haben. Wir erfahren Gott nicht durch bestimmte religiöse Techniken, nicht durch bestimmte religiöse Fertigkeiten und Leistungen, sondern nur, indem wir loslassen und das teilen, was wir durch Christus längst empfangen haben. Seine Liebe, die sich für uns in den Tod geliebt hat, seine Vergebung und Barmherzigkeit, die es nicht mit ansehen konnte, dass Menschen in ihrer seelischen Not und Schuld zugrunde gehen. Deshalb ist die Moral von der Geschichte nicht, bessere dich. Unter dem Strich steht nicht, bessere dich, kannst du sowieso nicht. Keiner von uns kann das. Sondern lebe endlich mit vollem Herzen das aus, was du hast, was Christus in dein Leben hineinlegen möchte, hineingelegt hast. Lass doch endlich dein Herz offen, dass er da hinein kann, dass er dich ausfüllen kann, dass er dein ganzes Leben füllen kann. Dass du nicht so irgendwo sagst, Herr Jesus, bis dahin und nicht weiter. Oder das, Herr Jesus, das ist klar, bis dahin, da komme ich, das mache ich mit, aber das bleibt mir. Lass Jesus in deinem Leben wirklich alles. Dann kannst du auch in großer Münze weitergeben. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Darin liegt Heil und Licht und Leben und Gottes Nähe. Es ist eine ziemliche Herausforderung, aber ich möchte ihn bei seinem Wort nehmen. Und das tun und darin seine Nähe erfahren. Ihn wirken lassen durch mich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.